Ja, wie in Bochum ist ein beschissenes Spiel. Da hast du nichts zu gewinnen, nur was zu verlieren. Ich bin zwar jetzt nicht pessimistisch, aber es wird viel, viel schwerer, als die meisten Tausende von Fußballexperten sich dazu vorstellen.
Außerdem verraten wir, Tobi, dass Bayer Leverkusen früher, wenn sie nach Frankfurt gefahren sind oder Richtung Frankfurt, in einem Secret Room Pause gemacht haben, um dort komische Dinge zu tun, was es damit auf sich hat, mit Autobahnraststätten und mit Mannschaftsbussen, die plötzlich anhalten.
Hinter dem Dreieck, Dernbacher Dreieck, da kommt ein wunderbarer
Verrat Parkplatz. Doch nicht alles, das sollen die Leute doch erst im Podcast hören. Das ist doch der Teaser nur. Tobi, was haben wir noch?
Der Kalli hat es ja schon mal schön angerissen. Es ist interessant, dass er sich Sorgen macht vor dem Spiel gegen Bochum. Bochum hat einen neuen Trainer, ein Bekannter, ein alter Bekannter aus der Bundesliga, da sprechen wir jetzt gleich drüber. Wir sagen auch, wer es nicht geworden ist, wer nämlich auch auf dem Zettel stand bei den Bochumern. Und dann ist natürlich Borussia Dortmund noch längst nicht durch mit der Krise. Warum nicht? Jetzt in dieser Folge.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Lothar, wie ist es dir?
Es ist für diesen sauer als das. Lothar Matthäus steht hier mit einem Matze Knob im Auto. Stehen wir zusammen an der Autobahnraststätte. Und zwar warten wir darauf, dass polnische LKWs kommen tun, um frisches Spielermaterial aus Polen nach Deutschland rüber zu transferieren. Und in der Tat ist hier gerade die Polizei, die gerade ein LKW inspiziert. Aber der LKW kommt nicht aus Polen, sondern der kommt aus Rumänien. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich stehe wirklich an der Autobahnraststätte. Und hier ist die Polizei, die gerade ein LKW auseinandernimmt. Da steht drauf Natursteinhandel, also scheint es ein deutscher LKW zu sein. Aber ich muss mich schon entschuldigen, das Wort Spielermaterial darf man ja nicht mehr sagen. Es tut
das
mir leid,
darf man nicht mehr
möchte
sagen,
mich entschuldigen.
Nein. Nein. Also du darfst weder ein Zigeunerschnitzel essen, noch darfst du über Spielermaterial sprechen.
Ja, aber das Spielermaterial bei Borussia Dortmund, muss man sagen, wird mittlerweile knapp. Also von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Nuri Sahin auch irgendwo hier auf dem Parkplatz steht. Und hofft, dass noch vielleicht der ein oder andere Spieler eintrifft, der vereinslos ist.
Das kann sein. Du könntest sonst im Auftrage von Dieter Hecking vielleicht für den VfL Bochum gucken, weil den habe ich zuletzt getroffen. Daran habe ich gedacht, gestern oder vorgestern, als die Meldung kam, in Lippstadt, auf deinem Fußballspiel, Matze. Da sind Kalli und ich durch die Katakomben gegangen und sind bei Dieter Hecking stehen geblieben und haben uns kurz mit ihm unterhalten, ob er denn noch Lust hat, ob er denn noch mal wieder rein will oder ob jetzt mit Nürnberg ein großer Haken erstmal an seine Karriere da irgendwie gemacht wurde. Und er sagte, nee. Und ich habe schon noch Lust und gerade als Trainer zu arbeiten, hat er gesagt. Und der hat auch eine Mannschaft noch betreut bei euch, ne? Habe ich da irgendwelche Bilder noch gesehen danach aus der Kabine, wie er die heiß gemacht hat. Also
entschuldige bitte, hallo. Also es war so, ich habe Dieter Hecking beim Sportbild Award in Hamburg getroffen und da habe ich mich kurz mit ihm darüber unterhalten, was er im Moment so macht. Dann hat er mir gesagt, ich bin im Moment zu Hause und ich muss mich erst dran gewöhnen, weil das ist irgendwie, wie hat er gesagt, das ist die erste Saisonvorbereitung, an der ich nicht aktiv teilnehme.
Ja.
So, und dann habe ich gesagt, du, ich hätte was für dich. Und so kam es zu unserem gemeinsamen Auftreten beim Numero Uno Cup. Da hat er ja die Mannschaft von Kinderlachen, also die Matze Knob Stiftungsmannschaft, betreut mit Terodde, Basler, Helmer und Werner, so Gonzalo Castro und so. Und der hat auf jeden Fall Bock. Und deswegen wundert es mich auch überhaupt nicht, dass er jetzt den Rasenmäher wieder in den Schuppen stellt und sagt, ich stehe wieder auf dem Platz, der gemäht wird.
So. Kalli, wäre Friedhelm Funkel die bessere Wahl gewesen? Kalli, wie siehst du es? Oder ist...
Ja, ich muss natürlich auch sagen, man denkt jetzt nur mehr an Dieter Hecking, letzte Station, verliere ich Nürnberg. Das war jetzt nicht, sagen wir mal, für alle feinste Sahne da als Trainer. Aber man muss natürlich auch den Dieter Hecking sehen, was in Alemannia Aachen damals Finale, DFB-Pokalfinale, der hat die damals in den bezahnten Fußball hier oben. Dann eine tolle Zeit in Hannover gehabt, ohne Wenn und Aber. Ja, Wolfsburg muss man gar nicht oder darf man nicht in dem Zusammenhang vergessen, dann hätte Nürnberg Mönchengladbach. Also wenn jetzt Bochum dringend in dieser Situation einen Trainer suchte oder da seine Annonce rausgegeben hat, ich glaube, da ist ja keine Bus vorgefahren bei dem Tabellenplatz, bei dem aktuellen Leistungsstand der Mannschaft. Man konnte dann ähnlich auch aus Bochumer Sicht aus Minger Blickwinkel keine bessere bekommen. Vielleicht wird noch, ich glaube, dem hat man auch mal so ein bisschen Tuchfühlung aufgenommen mit Friedhelm Funkel, der auf diesen Rängen auch schon mal ganz gut mitgemischt hat. Aber das waren ja im Grunde genommen die zwei besten Kandidaten, die man in so einer ganz, ganz schwierigen Situation hätte verpflichten können. Und deswegen kann man sagen, es ist eine gute Situation für Hecking. Er hat nichts zu verlieren, dann nur was zu gewinnen. Vielleicht auch mit viel Glück den Klassenerhalt, dann braucht er das Quäntchen Glück. Oder auch den Verein so zu sportlich zu stabilisieren, dass er in der zweiten Liga direkt wieder oben mitspielen kann. Das sind Aufgabe A und B. Und da ist Hecking mit seiner Riesenerfahrung sicherlich auch eine optimale Lösung gewesen, der das auch dann etwas souverän durchhalten kann. Ist ja nicht einfach in so einer Situation.
Ich muss sagen, Dieter Hecking, also erstmal hat er ja mal in Lippstadt gespielt, bei Borussia Lippstadt, wo ich auch gespielt habe übrigens. Wir haben quasi denselben Heimatverein, kann man nicht sagen, aber er hat dort eben gespielt. Mein Jugendverein ist das gewesen. Und ich finde, Dieter Hecking ist ja schon ein seriöser Trainer, der über Jahre bewiesen hat, bei ganz vielen verschiedenen Vereinen, dass er es drauf hat. In Wolfsburg war er ja unter anderem und bei vielen anderen Clubs auch. Ich halte das für eine gute Lösung. Und man muss auch immer dabei sagen, das kenne ich ja selber, selbst aus der Amateurliga oder aus den Amateurligen, Kreisliga, es muss manchmal auch ein Trainer zu einer Mannschaft passen und umgekehrt. Das gibt es ja auch, dass du irgendwie, du kommst dahin und von Anfang an hast du irgendwie den Laden nicht so richtig im Griff. Ne, klar, wenn du jetzt Pep Guardiola vielleicht heißt, der wird sich möglicherweise auch bei Erzgebirge Aue durchsetzen. Pep Guardiola, muy bien, y porque es Mann von Welt. Aber grundsätzlich Dieter Hecking für mich, finde ich, eine nachvollziehbare Lösung.
Na, ich sag mal so, für diese unruhige Welt, die der VfL Bochum mittlerweile wieder darstellt, ist ja so ein bisschen wieder das VfL Bochum von früher. Jetzt viele Trainerwechsel, auch Sportdirektorenwechsel. Ne? Da waren sie ja eigentlich in einer ganz guten Kontinuität angekommen vor 2 Jahren, sowas, ne? Aber jetzt geht's wieder drunter und drüber sportlich. Sie haben einen Punkt nach 9 Spielen. Dafür, glaube ich, ist genauso eine Person, Kalli, du hast es beschrieben, wie Friedhelm Funkel oder Dieter Hecking, die schon mal eine wahnsinnige Ruhe ausstrahlen, die das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden können, und zwar an Tag 1 und Tag 2, ist genau die richtige Personalie. Aber die Aufgabe VfL Bochum ist für mich eine Herkulesaufgabe, ist fast zu klein. Da musst du zaubern können, glaube ich.
Wenn du sagst, es geht nur um den Klassenerhalt, dann ist das natürlich sicherlich richtig. Aber es geht auch für so ein VfL Bochum ist für mich ein großer Traditionsclub. Auch wenn es im Moment ganz beschissen läuft, dann geht's auch darum, da so etwa wieder Normalität reinzubringen. Normalität kann auch durchaus heißen, man steigt trotzdem, aber man kann den Verein irgendwie auch personell, sportlich stabilisieren in diesem Ort, dass man in der zweiten Liga nicht nochmal durchgereicht wird, dass man dann oben auch aufgrund der sportlichen Kompetenz, aufgrund der Lage des Stadions, auch der Fans, das dann Ganze abfangen. Ich will die jetzt nicht absingen in die zweite Liga. Die haben sicherlich noch eine kleine Chance. Unten sind noch eine Menge Mannschaften. Aber was du gerade sagtest, Hecking oder auch, war man eben Friedhelm Funkel, das waren dann eben auch Leute, die sau viel Erfahrung haben auf allen Ebenen in der Bundesliga. Und gerade Hecking hat ja auch in der Vergangenheit 20 Jahre zwar her, Alemannia Aachen groß gemacht, höchst spielt Alemannia Aachen, dritte, vierte Liga die letzten Jahre, und damals bei dem waren die Bundesliga, waren so ja im Pokalfinale, dann hatte auch Hannover einiges bewegt, bevor dann, das muss man so auch deutlich sagen, bevor er später in Wolfsburg oder in Mönchengladbach mal aufgeschlagen ist, also ein sehr, sehr, sehr erfahrener Mann, der auch ein guter Spieler war. Ich werde noch vergessen, 1994 hat er für Leipzig das einzigste Tor geschossen und hat gegen uns, ne? Haben wir zum Glück 3-2 noch gewonnen und wurden dann, waren dann qualifiziert für die, wie sagt man, für den UEFA Cup. Und also das war dann vor Zehntausenden in der großen Leipziger Arena. Hecking. Ja, Hecking war der Torschütze für Leipzig bei uns. Dann haben sie noch ein Selbsttor gemacht und bei uns war es damals Kirsten, Bundesliga-Torschützenkönig des Jahrzehnts, ne?
Na klar.
Und Sergio, der kurz danach Weltmeister wurde.
Männer, bevor ihr gleich im 30-jährigen Krieg landet mit euren Geschichten, ich wollte nur sagen, der polnische LKW ist gefahren lassen worden. Es war übrigens ein polnischer LKW mit einem deutschen Unternehmer drauf, also mit einer deutschen Beschriftung. Aber jetzt kommt es. Die Polizei hält gerade an und beide Polizisten, sehe ich gerade, benutzen die öffentliche Toilette und machen Pause. Ist das denn okay? Da fahren die auf einen Parkplatz, um mal einmal kurz einen LKW zu überprüfen und machen jetzt schon seit 10 Minuten Pipi-Pause. Das kann doch nicht sein!
Wo genau?
Auf der Raststätte, da ist es also nicht so eine Tankstelle, sondern so eine Raststätte. Und ich kann mich erinnern, musste gerade lachen, weil früher, als ich mit meinem Fußballverein nach Holland gefahren bin, ja, zu einem Pfingstturnier, da gab es diese Häuschen, glaube ich, noch gar nicht. Da hieß es dann, stop the bus, we want a wee-wee. Und dann ist der Mannschaftsbus ist angehalten mit der ganzen Truppe drin. Und dann standen wir alle an der Leitplanke, aufgereiht, wie eine Perlenkette. Und dann ging es aber nach 5 Minuten auch weiter, verstehst du? Da wurde die nächste Kiste Bier unten aus dem Kofferraum geholt. Und dann ging es weiter Richtung, ich glaube, in Geldrop waren wir mal. Das ist bei Eindhoven. Pfingstturnier mit Ajax Amsterdam, Rotterdam und so. Das war noch in der A-Jugend-Landesliga.
Oh.
Da haben wir waren noch ehrlich. Wir haben angehalten, haben über die Bande und dann sind wir weitergefahren. Über 10 Minuten machen die Pause, die zwei Polizisten.
Wo bist du denn
das kann doch nicht sein.
Wohin fährst du denn eigentlich gerade?
Ich fahre jetzt gerade ins Sauerland, um mich so ein bisschen auf mein neues Comedy-Programm vorzubereiten. Treffe ich mich mit jemandem, wir überlegen uns gemeinsame lustige Geschichten. Und ich habe jetzt aber für unseren Podcast habe ich halt angehalten und beobachte reges Treiben. Also ganz ehrlich, du musst dich eigentlich nur mal mit dem Auto auf so eine Raststätte stellen. Das ist verrückt hier. Guck mal, schon wieder ein polnischer LKW. Da ist einer aus Schweden. Jetzt haben wir hier einen mit Münchner Kennzeichen. Der war auch mal kurz eben was wegbringen. Interessant.
Aber du, da gibt es auch Bundesliga-Mannschaften, wenn man so am Wochenende unterwegs ist, über die Autobahn und dann mal Mannschaftsbus, die halten ja, also zum einen halten sie wahnsinnig gern bei McDonald's, ist meine Erfahrung. Also so auf so, die Busfahrer, die fahren ja auch lieber ab. Die fahren ja nicht wenn die tanken müssen, nicht an die Tankstellen in der Autobahn, sondern die wissen genau, Autohof, paar Cent günstiger und da gibt es ja auch immer ein McDonald's. Da habe ich schon ganz, auch Bayer Leverkusen, Kali, habe ich da schon gesammelt beim Big Mac getroffen.
Kali, ist das so, dass aus so ein Rafael Guerrero, so ein Leroy Sahne und so ein Manuel Neuer wirklich bei Sanifair den 1 Euro da reinschmeißen, wenn sie mal müssen? Oder zahlt das der Verein?
Also auch schon als die, Bilder laufen lernten, ne, war es schon so, dass die Bundesliga Busse, so ein paar Jahrzehnte her, ne, dass die dann ganz locker auch, Toiletten hatten. Aber ich sag, mach kein Hehl daraus. Wenn wir so ein bisschen trainiert hatten und fuhren so Richtung Süden, dann fuhren wir immer die Frankfurter Autobahn. Da ist hinter, kurz vor Montabaur, es war immer eine wunderbare Raststätte, da hatte man ein Räumchen, konnte man anrufen, ein bisschen Kuchen, Kaffee frisch, dann wurde das da eingenommen, die pinkelt hoch und bei der Fahrt wurde aber nicht halt gemacht, weil zu dieser Zeit schon in Toiletten im Bus waren.
Ja, aber also ich bin ja Manni der Busfahrer, wie ihr wisst. Ja, ich bin ja Manni, wa? Ich habe ja alle Busse gefahren. Ich habe ja Bayern gefahren, Dortmund gefahren, Wolfsburg gefahren. Also ich habe ja immer gedreht in diesen Bussen. Und die Toiletten, die gibt's natürlich. Bei Bayern München gibt's sogar hinten im Bus eine eigene Küche und einen Sternenhimmel, was es nur bei Bayern München im Bus gibt, also zumindest der Bus, den ich zuletzt gesehen habe. Und es gibt in jedem Bus Nüsse. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Alle Bundesliga-Vereine oder alle essen Nüsse, weil das natürlich entsprechend Omega-3-Fettsäuren beinhaltet und auch fürs Gewebe gut ist. Fand ich interessant. Ich esse ja auch immer gerne Nüsse, aber wirklich in jedem Bus gibt es immer Nüsse.
Ja, aber Kalli weiß das ja, in der Bundesliga spielen ja auch alle für Nüsse. Insofern ist das klar.
Ist ja, ist klar. Dass die auch im Bus liegen. Für Nüsse.
Kleine Drecksäcke da.
Ich wollte dich noch eine Sache fragen, um Dieter Hecking abzurunden. Weißt du, was dich mit Max Eberl verbindet?
Meinst du mich jetzt oder Kalli?
Dich.
Ach so, was mich mit Max Eberl verbindet? Ich habe keine Ahnung. Klär mich auf.
Der hat Dieter Hecking auch mal geholt. Wenn du im September den Hecking geholt hast nach Lippstadt, dann war es Max Eberl 8 Jahre vor dir. Und der hat ihn zu Borussia Mönchengladbach damals ja geholt.
Stimmt.
Weil er, weil er die große Sorge hatte, dass sie die Klasse nicht halten. Dann haben sie es aber geschafft und sogar sich noch fast für Europa qualifiziert. Also könnte den Bochumern also Hoffnung geben, dass er das schon mal geschafft hat. Allerdings hatten die deutlich mehr als einen Punkt zu dem Zeitpunkt und waren noch nicht auf dem Abstiegsplatz.
Ja, wobei ich finde ja, wenn du zu einem Verein wechselst, der einen Punkt hat, wie Bochum, dann machst du ja nichts falsch. Also als Trainer machst du jetzt ja erstmal nichts falsch, weil noch schlechter kann's ja eigentlich nicht laufen, muss man ja auch sagen. Ne, das ist erstmal, das gibt dir zumindest erstmal insofern eine gewisse Entspanntheit, dass du weißt, naja, im schlimmsten Fall läuft's besser. Ich will's mal so formulieren, weil ein Punkt ist kein Punkt. So, außer Schalke. Da kann dir natürlich passieren, dass du auch nach 2 Monaten schon wieder in den Sack hauen musst, weil die sagen, nee, wir haben uns fest vorgenommen, dass wir diese Saison 5 Trainer schaffen. Aber in Bochum hat man ein bisschen mehr Durchhaltevermögen. Also wie gesagt, ich halte es für gut.
Zumal die Bochumer treffen jetzt, also die ersten beiden Spiele von Dieter Hecking sind gegen Leverkusen und gegen Stuttgart. Das ist natürlich auch Laufkundschaft, möchte ich nicht sagen, weil dafür müsste ich ins Phrasenschwein zahlen. Aber das ist natürlich wirklich wirklich richtig große Klasse. Ich befürchte fast, dass es dann nur darum geht, hinten die Bude irgendwie zuzumachen, ne? Weil Bochum hat ja Tore gegen Tore gekriegt in den letzten 7 Bundesliga-Tagen. 5 gegen Bayern, 7 gegen Frankfurt. Jetzt kommen Leverkusen und Stuttgart. Erst danach dann, ne? Werder, Heidenheim, Union Berlin. Da müssen sie dann Punkte holen. Aber jetzt ist da, glaube ich, noch gar nichts drin.
Nein, das Schwierige, Kalli, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde ja, eine Abwehr kann man ja immer irgendwie bauen oder formieren. So will ich es mal formulieren. Aber ein Goalgetter, den kannst du dir nicht backen. Den hast du in deinen Reihen oder hast ihn nicht. So, und deswegen ist es, glaube ich, immer ein bisschen leichter, erstmal hinten für Stabilität zu sorgen. Vielleicht mal zu sagen, wir spielen mal 0-0. Bevor wir auf Sieg spielen, holen wir erstmal einen Punkt. Nur einen, der Tore schießt, das ist schwieriger, ne?
Das ist ja auch so, wenn die hinten sagen, wir machen ab jetzt, was ja auch richtig ist, wir mauern, Zement wird bestellt und dann kannst du die Räume einmachen, dann stehst du hinten drin, dann kannst du viele spielerische und spieltechnische Defizite kompensieren, wenn du um engsten Raum stehst. Ich habe früher mal gesagt, wir hatten Ronaldo, wie der groß wurde. Nicht der portugiesische, sondern der brasilianische, der doch so viele WM-Tore erzielt hat. Und er wurde mit 18, 19 Jahren, der dann hier groß entdeckt, auch bei Enschede. Nee, der hat dann auch hier beim holländischen
Club. Hat er gespielt, oder?
Nee, in Eindhoven, nein, im PSV Eindhoven.
Eindhoven, richtig.
An die Holländer verpflichten, die hatten damals guten Kontakt. Und beim ersten Spiel in dem UEFA Cup ging der Spielstil 5-4 aus. Der Ronaldo schoss 3 Tore, Kirsten 4, also die beiden Torjäger waren da sehr erfolgreich, wobei Kirsten schon Torjäger mal war, auch der Bundesliga ein paar Jahre, und Ronaldo damals 17, 18 Jahre, da ging der Stern in Eindhoven richtig auf. Dann haben wir dann gesagt, Mensch, jetzt spielen wir im Rückspiel, was machen wir jetzt? Also, wenn du dann die Räume eng machst, ne? Da haben wir gesagt, meld sich, das war einer, wenn du hinter dem dann vorbeigelaufen bist, kam aus dem Osten, warst du selber schuld, ne? Musst du auch sagen. Und dann ist klar, wenn meld sich in einem schmalen Flur, stell dir das vor, du verengst den Raum, und jetzt kommt Ronaldo im Flur, der ist nur 2 Meter breit, ne? Ja, dann kommst du nicht so einfach an dem vorbei. Da haut er dich auf die Socken. Wenn der Flur 4 Meter breit ist oder 5, dann kann Melzig nichts machen, weil er am Ball besser ist und weil er doppelt so schnell ist, auch vom Antritt her, ne? Also dann ist die Frage schon auf der Einzelperson zu anzusprechen und spieltaktisch eben dann auch so, wenn es ist, jetzt machen wir nur enge Wege, dann hat auch eine überlegene Mannschaft nicht so einfach, da zum Torerfolg zu kommen.
Deswegen geht es ja bei der Viererkette oder Dreierkette mittlerweile auch in unteren Ligen, vor allem immer ums Reden. Ich war ja auch neulich beim Doppelpass. Tobi, du warst auch beim Doppelpass. Wir waren jetzt zweimal hintereinander, die echten Champions. Jetzt waren wir beide beim Doppelpass.
Der Doppelpass, ich. Moment, mal, das dürfen wir nicht vergessen. Chefkolumnist von Sport 1. Hast du schon hat er einen ausgegeben? Bei dir, Matze? Bei mir ist noch nichts angekommen.
Es wird Zeit, dass du uns auch mal zum Essen einlädst. Ich finde sowieso, dass wir uns gegenseitig viel öfter zum Essen einladen sollten. Wir müssen es nur auch mal machen. Aber da wollte ich nur sagen, und da hat man mir neulich mal geschrieben, bei mir stand neulich drunter bei YouTube, der Knob redet, als hätte er selber mal Profi gespielt. So, und dann denke ich so, ja, ich habe ja mal gegen Dortmund und gegen Bayern gespielt, auch wenn das für Sat.1 war, aber ich habe es zumindest mal gespürt, wie es sich anfühlt. Und in der Kreisliga und Bezirksliga und Landesliga habe ich ja auch Dreierkette, Viererkette, und es ist wirklich so, wenn du der Chef in der Abwehr bist, du redest dir da hinten den Mund fusselig. Du bist die ganze Zeit nur am komm und so. Und weil dann hast du das, was Kalli gesagt hat, dann hast du nämlich nur noch den 2 Meter engen Flur und nicht mehr den 4 Meter engen Flur. Und da haben wir es auch in dieser Liga geschafft, zum Beispiel gegen eine Landesligamannschaft mal im Pokal weiterzukommen, weil dann auch die erstmal das Tor schießen müssen. Ne? Und dann merkst du natürlich, so mit zunehmender Spieldauer werden die dann nervöser, weil die denken, ey, das kann doch nicht sein, gegen die Gurkentruppe müssen wir doch hier ein Tor machen. So. Der und Matze, das ist dann die Chance von einer unterklassigen Mannschaft oder einer schlechteren Mannschaft. Ne?
Tobi, Matze hat mal in der Mannschaft gespielt, in einer Promi-Mannschaft gegen Borussia Dortmund im Stadion. Kloppo hatte alles aufgeboten, so, das Stadion war knackevoll, da war eine Kurve wurde gebaut, da nicht sonst. Und dann haben wir vorher Spielersitzung bei uns, weil Lorand hatte klare Spielersitzung. Da sollte ich noch was sagen, sag ich mal, Subkinders, ganz wichtig. Wir verletzen uns sehr oft. Dann liegt dann auf der Erde, wird er behandelt. Denkt dran, in der Zeit, wo der behandelt wird, können wir A, ganz wichtig, uns erholen, regenerieren, Luft holen. Und B, was noch entscheidender ist, in dieser Zeit können die kein Tor schießen. Versteht ihr das? Und somit sind wir da gegen die Top-Mannschaft, haben wir nicht zweistellig verloren. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ich kann mich sogar noch an ein anderes Spiel erinnern. Das war in Dresden, das war für Laureus. Da haben wir damals Weltmeister 1990 gegen die Söhne Dresdens. Und ich weiß bis heute nicht warum, ich habe bei den Weltmeistern 1990 mitgespielt, mit Olaf Thon, mit Andi Brehme, glaube ich noch, Buchwald.
Bernd Schuster war als Trainer, als Spielertrainer.
Bernd Schuster war Trainer, der hat aber nicht viel gesagt, muss ich sagen. Der war relativ ruhig. Und in der ersten Halbzeit, Tobi, man hat mich nicht angespielt. Ich wurde wirklich geschnitten. So, und dann sagte Kalli, Matze, hör mal hier, nicht nur immer hier die Haare spazieren tragen, nur weil hier da die Cheerleader von Dresden dir gut gefallen, du musst auch mal eingreifen. Da habe ich gesagt, Kalli, die geben mir den Ball nicht. Also hat Kalli gesagt, ja, mach dir mal Gedanken, warum? So, und dann war es aber so, zweite Halbzeit, ja pass auf, zweite Halbzeit hatten die auf einmal alle keine Luft mehr. Ne? Und ich war ja noch voll im Saft, weil ich habe da ja noch mitten, also ich habe da noch Liga und so alles jeden Sonntag und dreimal Training und so. Und auf einmal zweite Halbzeit bekam ich jeden Ball. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Jungs, das ist jetzt auch zu viel des Guten. Erst gar nicht und jetzt andauernd. Da hat mir der Brehme und der Buchwald, die haben mir immer den Ball immer zugeschoben. Die ganze. Aber das war auch ein geiles Spiel. Und Kalli hat eigentlich, Schuster hat nicht viel gesagt, Kalli hat eigentlich die Mannschaft aufgestellt. Weißt du das noch?
Ja. Weißt du dann noch, wo wir das Spiel gemacht haben? Du hast gesagt, Mensch, oder jetzt gesagt, dann bleib mal hinten, Defensive, das kannst du viel besser, bist du nicht doof. Und dann hast du mir gesagt, Mensch, so am eigenen 16er, also in der defensive Rolle da gegen Dortmund haben wir noch telefoniert. Ich war im Zug, die Rolle liegt mir viel mehr hinten, defensiv zu gucken und ein bisschen mit Gedanken, mit Fußball.
Ja, das war aber dämlich von mir.
Doch, da habe ich dir gesagt, du musst aufpassen, wenn du in Richtung einer 16er rutschst. Du warst ja mal Mittelstürmer, Außenstürmer. Wenn du noch 2, 3 Stationen weiter nach hinten rutschst, stehst du hinterm Tor. Ne? Da,
aber Tobi, es war wirklich so in diesem Spiel, ich hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit habe ich 8 Ballkontakte gehabt. Ich habe gedacht, komm, jetzt zeige ich denen auch mal, dass ich was kann. Aber da spielten ja Nuri Sahin spielte, Gündoğan hat gespielt, also Reus, die haben alle gespielt. Und das Problem ist, die sind einfach so viel schneller, ja, als unser Eins, dass du gar nicht in die Nähe vom Ball kommst. Und ich hatte einen Freistoß, da habe ich mir so viel Zeit gelassen, jetzt habe ich den Ball einmal, jetzt gebe ich den auch so schnell nicht her.
Und dann rief, glaube ich, wer war das, unser Trainer? Ich weiß gar nicht, wer, der rief jetzt, spiel den Matze, spiel den Ball, steh da nicht so lange rum. Aber ich war froh, dass ich ihn immer hatte.
Ja, Kalli, der Trainer.
Da war auch der linke Verteidiger, kennst du noch, der linke Verteidiger, ein bekannter Journalist, der auch beim WDR jetzt eine ganz gute Sendung mal so im Wesentlichen hat, der mehr hinter den Kulissen Texte geschrieben, ein großer Borussia-Fan, und als wir die Mannschaft aufgestellt hatten, bevor er so ein Training saß, der auf der Tribüne und sagte, Mensch, Kalli, hier sitze ich immer, wenn Dortmund spielt, ich bin doch so ein Dortmund-Fan, kannst du mir eine Halbzeit spielen lassen? Na, dann haben wir den spielen lassen. Weißt du, von wem ich spreche?
Wahrscheinlich von Micky.
Ja. Und,
ach so, Micky Beisenherz.
Ja, genau. Ja, ganz genau. Und da raste der pausenlos nach vorne. Ne? Die hatten damals, wie du schon sagtest, Dortmund alles an Bord. Sag schon mal, bist du bekloppt? Verstehst du das nicht, wenn du hinten stehst? Da muss der erstmal an der vorbei, wenn der vorne ist, läuft der locker in den freien Raum rein. Jeder Blinde von denen, der macht, der spielt die Bälle mit verbundenen Augen drin. Und du hast keine Chance. Das, ja, sagt er, ich sitze hier immer, dann feuere ich Dortmund an. Ah, sagt er, aber hier spielst du keine offensive Außenverteidiger. A, kannst du nicht flanken, und B, kannst du dann noch nicht der Gegner stören, wenn der kommt.
Ach, ja. Und bei Micky Beisenherz, jetzt habe ich auch schon häufig genug im Bochum-Trikot gesehen. Also insofern ist er da wahrscheinlich ähnlich flexibel wie du, Matze.
Ist auch ein guter Schreiber, guter Journalist, kritisch, hat was unter der Birne und kennt doch was vom Fußball. Aber wenn du selbst, ja, dann, wenn ich mit Menger, mit meinem weniger, wie ich wäre aber immer noch ein Tanker. Wenn ich da drauf standen würde, würde ich alles wissen, aber nichts umsetzen können. Verstehst du?
Kalli, wenn du jetzt mal, also wir haben ja gesagt, Bochum spielt gegen Leverkusen, ne? Und du bist ja grundsätzlich auch immer für die Kleinen. Jetzt gib doch den Bochumern mal Tipps, wie kann man denn dieser Leverkusener Mannschaft, wie kann man die nerven, wie kann man denen wehtun? Ist das das, was du eben gesagt hast, was ihr da so ab und zu mal liegen bleiben und in der Zeit, wo Verletzungspause ist, kann kein Gegentor fallen, oder? Was würdest du den Bochumern raten?
Du musst gucken, dass der Ball nicht so, wenn der Ball weniger im Spiel ist, weniger Minuten wie normal, dann hast du schon viel gewonnen, weil die dann kein Tor schießen können. Also das hat jetzt nichts mit Leverkusen, also die überlegene Mannschaft. Ja, wenn der Ball nicht so auf dem Spiel ist.
Du musst Theater machen, ja. Theater. Du musst auch mal so ein bisschen.
Jetzt für Leverkusen ein beschissenes Spiel. Du hast da nichts zu gewinnen. Du kannst dann nur was verlieren und die werden Beton anrühren. Da bin ich mir ganz sicher. Sieg oder Blut am Stuhl, harte Gangart, Räume eng machen, alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Und dann ist so ein Spiel auch gar nicht so einfach zu spielen.
Hacking-Beton.
Ja, und ich finde, du musst halt am Anfang auch gleich mal ein bisschen dem Gegner, auf Deutsch gesagt, ein bisschen wehtun, also dass du wirklich auch dem Stürmer mal zeigst, pass mal auf, mein Freund, hier ist jetzt heute nicht so einfach Kirschen essen, weil wenn die sich erstmal eingegroovt haben, weißt du, wenn die erstmal ihren Rhythmus gefunden haben, die guten, also die vermeintlich bessere Mannschaft Leverkusen, dann wird es natürlich für Bochum schwer, aber wenn du gleich in der ersten Minute auch, sagen wir mal, dem Stürmer suggerierst, hör mal, mein Freund, heute wird's kein schöner Nachmittag für dich, dann wird's auch für so eine Truppe nicht einfach. Ja, und wenn du dann Beton anrührst und mit zunehmender Spieldauer, dann denkst du irgendwann, ich meine, Leverkusen hat natürlich in der letzten Saison gezeigt, dass sie einen langen Atem haben und dass sie auch warten können, das ist ja, glaube ich, auch die Qualität einer Spitzenmannschaft, aber darin liegt die Chance, ne, für Bochum.
Genau, das hat sich ein bisschen verändert in dieser Saison und Leverkusen spielt jetzt ja diese Woche im Grunde jetzt gleich nach unserer Aufnahme, spielen sie noch in Liverpool. Insofern haben die jetzt auch erstmal ein ganz anderes Thema. Ne? Ganz viele gehen da mit hin und hier und Tickets und wow, was für ein Highlight-Spiel. Das ist immer eine Chance für die vermeintlich Kleineren, wenn dann eine Champions-League-Mannschaft danach wieder in den Bundesliga-Alltag eintaucht, dann kann es genau wie du sagst, Matze, dann von Anfang an wehtun, auf die Füße stellen. Nur bei den Leverkusener Stürmern musste natürlich erstmal ins Trikot kommen und auf die Füße kommen, weil die alle relativ schnell sind.
Man muss vielleicht auch jetzt, ich hole ein bisschen weiter aus, aber das ist wichtig, dass man sagt, wir haben jetzt das erste Drittel der Saison, jetzt am nächsten Wochenende hinter uns, also 10 Spiele rund und dann ist mal 14 Tage Länderspielpause. Aber es sieht, wenn ich das hier aus Leverkusener Sicht sehe, ich habe die Spiele, die wichtigen Spiele, die alle oben waren, mir angeguckt. Gegen Leipzig haben sie mit ihr bestes Spiel, was ich überhaupt in den letzten 2 Jahren gesehen habe, haben wir dann doch mit Leichtigkeitsfehler zu Hause unglücklich, aber eben noch wegen Dämlichkeit 2-3 verloren. Dann Bayern München 1-1 haben sie Glück gehabt, muss man gar nicht drum rumreden. Hier in Frankfurt haben sie 2-1, tolles Spiel, auch Glück gehabt. Gegen Stuttgart haben sie Pech gehabt, 0-0. Also das sind ja im Grunde genommen noch jetzt diese Clubs, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt, München, Leipzig, auch oben alle wieder da drin. Und ich muss sagen, wir sollten das auch in den deutschen Fußball mal so sehen, wenn wir jetzt nach dem ersten Drittel abbrechen. Ich bin Ihnen auch nach Anfangsskepsis auch ich will fast sagen euphorisch, wie ich den neuen internationalen Wettbewerb sehe, obwohl Leipzig bisher da nicht gepunktet hat, können die sich noch, wir haben jetzt am Wochenende oder diese Woche sind die ersten 4 Spiele, also die Hälfte weg, und bis auf Leipzig also sind alle 4 Champions League Teilnehmer von uns würden jetzt entweder direkt qualifiziert sein, das ist im Moment nur Leverkusen, aber werden noch welche nachkommen. Leverkusen muss gucken, ob es unter den ersten 8 bleiben, aber es sieht so aus, dass alle und auch selbst RB Leipzig noch eine reelle Chance hat mit dem Restprogramm. Nach den 8 Spielen dabei zu sein. Und wenn wir runtergucken in die Euroleague, ist es auch so, dass selbst Hoffenheim, die bei uns auf den drittletzten Platz im Moment in diesem Achtelfinale wäre und eben Frankfurt noch besser. Also unsere Bundesligisten sind auch in dem internationalen Top-Paket nach der Hälfte der Spielzeit sehr, sehr, sehr gut vertreten. Das gibt dir auch ein bisschen
Aber ich sag dir ganz ehrlich, Hoffenheim und Europa League, das interessiert mich ungefähr so wenig wie ein halber Meter Feld.
Es geht aber dann nicht darum, die spielen und die haben Respekt auch verdient.
Du küsst
mit dem Verein Bremen, die beißen noch mehr in den Ball. Und dann musst du die anderen nicht kritisieren. Bremen macht einen guten Job. Aber wenn du in grün-weiß rumläufst und ganz stolz bist, dann musst du gefälligst auch Hoffenheim, was die macht, dann respektieren und nicht so abfällig bemerken. Sonst komme ich vorbei, sonst Herr Chefkolumnist. Sind Sie eigentlich objektiver Chefkolumnist oder haben Sie nur grün-weiße Unterwäsche von Werder Bremen an?
Matze, den Vorwurf, den kann ich mir von Kalli auch nicht machen lassen jetzt hier. Ich kann doch sagen, was mich interessiert und was mich nicht interessiert. Und ich habe wahnsinnigen Respekt vor der Arbeit, die in Hoffenheim geleistet wird. Nur, es kriegt mich nicht. Und das kann ich doch sagen. Wenn Hoffenheim in der Europa League spielt, Hoffenheim, die in der Bundesliga jetzt irgendwo auf 15 oder sowas ankommen, mit einem Kader, der in meinen Augen zu viel mehr in der Lage ist, da habe ich einfach 0,0 Gänsehaut. Da würde ich keinen anderen Termin absagen, um dieses Spiel zu gucken. Es interessiert mich nicht.
Wisst ihr, was José Mourinho dazu sagen würde?
Ja, interessiert mich in die Türkei.
Nobody is interested in Hoffenheim. Nobody is watching Turkish League. Nobody. My son is the only guy in London who's watching Turkish League and the only guy who is watching Hoffenheim. Nobody is interested in this club. Nobody. All they look Premier League. Nobody is Hoffenheim.
Weißt du, was ich dem Mourinho sagen würde? Du warst ein ganz großer Trainer, hast dich zwar da auch für Schweinegeld interessiert, hat auch gut verdient. Heute habe ich bei dir die Feststellung, dass du dich nach deinem Club-Auswahl in erster Linie für die Kohle interessierst und in zweiter Linie erst für den Sport. Bitte schön in den einen 4 Wänden gucken, Herr Mourinho. Die Zeiten, wo sie groß und auch zweifellos erstklassige Arbeit haben, sind vorbei.
Aber das ist ja auch der einzige Grund, warum wir drei an diesem Podcast teilnehmen. Es geht uns ja nur ums Geld. Also mit Sport hat das ja überhaupt nichts. Sportlich ist das hier völlig irrelevant für mich. Aber wirtschaftlich ist es halt hochinteressant, dass wir drei jede Woche telefonieren. Aber ich gebe Tobi recht. Und da muss man natürlich sagen, ich verstehe das, aber ich finde, dass zum Beispiel die Strahlkraft von Hoffenheim, die jetzt natürlich nie so groß war wie Bayern München oder Dortmund oder Schalke, aber ich finde, dass sie auch ein bisschen nachgelassen hat. Also es gab mal Zeiten, da war Hoffenheim irgendwie spannender. Da so Leipzig und so haben den schon den Rang abgelaufen und Leverkusen, die so ein bisschen, Hoffenheim ist so ein bisschen so, ist jetzt mittlerweile schon so die neue graue Maus, ne? Also so, das juckt so keinen so wirklich. Also ich bin da bei Tobi.
Ja, das ist letztendlich erfolgsabhängig, ne?
Ja, aber da fehlen auch die Spieler oder die Leute. Das ist ja auch so, wer spielt denn da aktuell? Nenn mir mal 5 Namen, da wird's ja schon eng.
Oliver Baumann.
Ja, aber ich finde halt, das meine aber irgendwie so ein bisschen so, ja. Als sie mal so einen Nagelsmann hatten und dann hatten sie mal, wie heißt er nochmal hier, unser Firmino und sowas. Sie hatten ja mal auch ganz gute Leute, die so ein bisschen, und jetzt so denkst du so, boah, also ich bin bei dir.
Das hat schon mit Erfolg zu tun grundsätzlich. Wenn natürlich Hoffenheim jetzt das vierte Jahr in Folge auf Platz 3 oder 4 stehen würde,
natürlich.
Dann würden wir da auch wieder die Spieler kennen und dann hätten die für uns auch Ecken und Kanten und das wäre interessanter. Ne? Nur so ein Hoffenheim, wie es jetzt gerade da irgendwie mitmacht, das kann ich auch sagen, das packt mich nicht, das greift mich nicht, das brauche ich auch nicht. So, das kann abfällig klingen für dich, Kalli, und das ist ja auch, finde ich, richtig gut, dass du auch egal für welchen Verein und immer wieder für Sportliche einstehst und sowas sagt man vielleicht nicht in deiner Welt, aber das sage ich jetzt wirklich als Fußballfan. Nee, wenn Samstagnachmittag Hoffenheim gegen Augsburg spielt, dann selbst wenn es draußen regnet, mähe ich einen Rasen.
Ja, und da hast du ja fast genauso viele Zuschauer wie die zwei Clubs. Wenn du den Rasen mähst, auf Kos.
Das findest du gut, ne?
Ja. Ich habe mal gerade nachgeguckt, die liegt zwar im Trend, nicht ganz falsch, aber Hoffenheim hat ein wunderbares, hochmodernes Stadion, hat 25.000 Zuschauer im Schnitt. Da musst du nicht durch die Decke gehen. Aber bei Wolfsburg abgerechnet, noch Leverkusen hat ja so gerade 30, weil nicht mehr Kapazität da ist, hat Hoffenheim noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bundesligisten unter sich, okay?
Alles klar.
Ein bisschen, und das Stadion gibt auch nicht viel mehr her, obwohl das Stadion super konzipiert, super gebaut ist, auch nach Umweltbedingungen, alles, was da stimmt. Ein erstklassiges Nachwuchsleistungszentrum und das an so einer Stelle, wo früher kein Spitzenfußball geboten worden ist. Also ich halte das Thema Hoffenheim, auch die Zeit, wie lange die jetzt schon in der Bundesliga spielen, für absolut. Da braucht man nicht direkt Fan von zu sein, so alles okay.
Ja. Tobi, du hast gehört, ne, dass die Einladung in den VIP-Bereich für Rainer Kallmund hiermit gerade wieder durchgewunken wurde vom Vorstand von Hoffenheim, die natürlich auch unseren Podcast hören. Er hat ja recht. Was man in Hoffenheim geschaffen hat, ist natürlich schon cool, gerade für so eine Region, wo nichts ist. Jetzt werden die Kritiker sagen, ja, mit so viel Geld da von Dietmar Hopp ist das auch einfach. Aber nichtsdestotrotz, die Strahlkraft hat ein bisschen nachgelassen. Und es steht und fällt mit Erfolg.
Ich muss noch mal was sagen, wenn Herr Hopp der 800 Millionen in soziale Dinge gestiftet hat, kranke Menschen und so weiter. Wenn ihr sagt, ich nehme noch 100 für den Fußball, da würden sie noch irgendwo anders da stehen. Und ich habe einen großen Respekt vor Dietmar Hopps Leistung, nicht nur SAP und das alles. Auch, dass er immer, also ein großer Fußballfan, ein positiv Fußballbekloppter. Wenn ich sage, dass er da immer noch die richtige Verhältnismäßigkeit gesehen hat und nicht gesagt, komm, jetzt hau ich noch einfach mal 50 Millionen rein, hätte der locker machen können, hätte die Gehandenkürz wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Das spricht für Dietmar Hopp, für Hoffenheim irgendwie.
Ja, ich sage, das ist alles richtig. Ich sage doch nur, dass sportlich erfolgreiche Mannschaften mich zum einen mehr abholen und zum anderen Traditionsmannschaften. Und das ist, wir haben über Bochum eingangs gesprochen. Bochum und die Krise und was da los ist, interessiert mich mehr, als würde das Gleiche in Hoffenheim passieren. So. Oder Dortmund, auch Krise, Krisensaison irgendwie. Jetzt haben sie den Kopf noch gerade mal aus der Schlinge gezogen, im Spiel gegen den neuen Verein von Jürgen Klopp, weil sie die nämlich geschlagen haben, die Leipziger. Aber was meint ihr, was da los gewesen wäre? Was wir diese Woche hätten wir diskutiert? Muss Matthias Sammer jetzt aus seinem Beraterposten doch nochmal an die Seitenlinie gehen? Keine Ahnung. Ist Jogi Löw vielleicht ein Kandidat für Borussia Dortmund? Oder ist es Christian Streich? Muss da so einer jetzt hin? So, jetzt geht das nochmal gut. Jetzt spielen sie diese Woche wieder Champions League und am Samstag fahren sie nach Mainz. Auswärts, ich glaube, in der Auswärtstabelle der Bundesliga sind die Dortmunder auf 16 oder sowas. Und dann kann die Krise weitergehen. Ich glaube nicht, dass jetzt in Dortmund alles wieder gut ist, nur weil sie Leipzig geschlagen.
Ich glaube, nein. Nein, ich glaube auch. Also ich glaube auch, es kristallisiert sich für mich so ein bisschen raus. Das kann natürlich sich alles noch wenden und drehen, wird aber natürlich auch mit dem Kader oder mit dem Personalproblem, die sie aktuell ja haben, nicht besser, dass Nuri Sahin möglicherweise vielleicht doch ich will nicht sagen, dass er zu jung ist, aber dass die Aufgabe Borussia Dortmund vielleicht ein bisschen zu früh kommt für ihn. So ein bisschen wie man das ja bei Nagelsmann und Bayern München auch vermutet hatte, als er dahin gewechselt ist. Im Nachgang sagt man, naja, wäre er ein bisschen länger geblieben, dann hätte er es vielleicht gepackt. Aber ich habe so das Gefühl, so richtig...
Ja, Matze, nur Nagelsmann hat vorher schon Hoffenheim und Leipzig auch in der Spitzengruppe der Bundesliga trainiert. Ne? Und das geht dem Nuri noch ab, ja.
Genau, ich glaube auch, dass die Aufgabe wahrscheinlich ein bisschen früh kommt. Er macht auch für mich immer so den Eindruck oder hat so diesen Gesichtsausdruck, als wenn er das selber so ein bisschen ahnt und denkt so, pff, ist ja doch ein bisschen was anderes, wenn man da irgendwie in der alleinigen Verantwortung steht ja. Hier. Und ich meine, Borussia Dortmund kennt er ja als Spieler und als Co-Trainer zuletzt. Also ich glaube auch, dass diese Krise noch lange nicht überwunden ist oder zumindest, ja, was heißt Krise, aber allein wenn man Fünfter, Sechster ist, ist ja schon, für Dortmund ist es eine Krise, die müssen ja mindestens den Anspruch haben, Zweiter zu werden.
Ja, ich muss mal sagen, Dortmund steht auch jetzt in der Bundesliga, auch wenn sie ein paar Pünktchen zu wenig haben, aufgrund ihrer Leistung. Ich habe mich immer gefreut, wenn wir in Dortmund gewonnen haben mit Bayer Leverkusen. Ich muss aber sagen, ich habe mich jetzt gefreut, dass sie ihren Befreiungsschlag gemacht haben. Und die Tatsache, das will ich auch euch mal sagen, dass Dortmund, fangen wir mal bei den letzten Trainer an, Terzic, danach jetzt auch aus dem eigenen Nachwuchs schalten. Ich weiß noch, als er noch junger Jurenspieler auch in Dortmund war, dass wenn ich dann auf die Tribüne gucke, Matthias Sammer, der erste Spieler, der dann Trainer da auch wurde, Aki Watzke, alles so Eigengewächse und die das eigentlich, ich habe mich dann noch für Schein gefreut und noch, wenn der Kehl dabei ist, den kenne ich ja auch noch als junger Nachwuchsspieler aus der Ecke. Ich meine, die Dortmunder sind auch da etwas bodenständiger, ob das dann modern, richtig oder immer alles akzeptabel ist. Aber wenn man da so ein bisschen zusammenhält jetzt, dann freut man sich so, ja, mal da zum Befreiungsschlag hingekriegt haben.
Lars Ricken ja auch noch, Kalli, ne? Also das sind einige.
Ja,
einige.
Ja, klar, ich sag da, die sitzt ja oben. Ricken mit, das ist ja jetzt der dritte junge Star, der oben beim Heiligen Trio da sitzt, dazwischen. Und dann hast du unten eben Kehl, dann hast du vorher Terzic, jetzt hast du, Junge, also das muss man auch mal sehen, auch das gesamte Trainingsgelände, der Verein, die meisten Zuschauer sind, ist viel Druck, die wollen Erfolge, Erfolge, Erfolge und die machen da doch sehr, sehr bodenständig und ja. Ich finde das absolut, ich fand doch Terzic, wenn du mit dem gesprochen hast, konnte er unfallfrei alles erklären.
Kalli, hast ja recht. Du hast ja recht, aber grundsätzlich sind wir ja nicht dafür da, dass wir jeden Verein in Grund und Boden loben, weil dann brauchen wir keinen Podcast machen, sondern wir sind ja dafür da.
Ich wollte es dir nur mal sagen, dass auch viel Positives ist.
Ja, nein, das steht ja außer Frage, aber das ist ja Borussia Dortmund, wäre ja nicht Borussia Dortmund, wenn sie nicht so agiert hätten in den letzten Jahren. Es ist ein Verein, der hat Strahlkraft, der zieht die Massen an, der magnetisiert. Das steht ja alles außer Frage. Ich glaube, das weiß aber auch jeder, der uns zuhört, sondern wir analysieren ja die aktuelle Situation und die ist natürlich schon etwas heikel, das ja, muss man ja klar sagen.
Ganz ehrlich.
Es gab einmal Terzic, die Entlassung, es gab ja einmal, es gab einmal dieses Terzic musste gehen, weil Rose kam, das hat nicht funktioniert. Dann hat man Terzic wiedergeholt, jetzt hat man Terzic wieder gehen lassen, hat Şahin geholt, der Co-Trainer war und vermeintlich funktioniert es jetzt wieder nicht. Jetzt ist ja die Frage, holen die den jetzt zum dritten Mal zurück oder ist Matze, das, machen die sich dann...
Es geht ja auch nicht nur um die aktuelle Situation. Du bist mit Rose eben eingestiegen. Ne? Also Rose haben sie für sehr viel Geld damals, wissen wir ja noch, aus Mönchengladbach geholt und sowas.
Ja.
Ne? Und da gibt's auch ganz, ganz viele, die auch innerhalb von Borussia Dortmund, die völlig überrascht waren, dass der dann nach dieser Saison damals wieder gehen musste. Weil ich glaube, da waren sie dann sogar, waren sie Dritter irgendwie am Ende. Ne? Trotzdem sind da so ein paar Sachen wohl da im Verein einigen Entscheidern aufgefallen, die rund um Rose für sie nicht so super gepasst haben. So wie er sich verhalten hat, rund ums Trainings in der Kabine, rund um die Trainingsplätze und so weiter. So, das sind dann immer so, keine Ahnung. So, dann kam wieder der nächste. Also Borussia Dortmund, da geht es nicht nur um eine Analyse des Aktuellen, sondern auch der letzten Jahre. Ja, sie spielen Champions League, aber als Tabellenfünfter der letzten Saison mit einem wahnsinnigen Abstand nach vorne haben sie sich für die Champions League qualifiziert. Eigentlich wäre das eine klassische Europa League-Saison. Ja, sie waren im Champions League-Finale. Aber die letzten Jahre Titel oder sowas, also da hat Eintracht Frankfurt mich die letzten Jahre, ehrlich gesagt, mehr begeistert, mehr abgeholt und haben mittlerweile auch die Supertalente, also die Dortmund immer ausgezeichnet hat, ne, die Frankfurter.
Also das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Erwartungshaltung bei Borussia Dortmund eben doch noch eine andere ist als bei Eintracht Frankfurt. Da ist es immer so
das
ein bisschen
Gehalt,
bei Eintracht Frankfurt
auch,
ist immer
ist
so
auch noch ein ganz anderes in Dortmund.
Wow, geil, aber trotzdem eher nice to have, während in Dortmund es einfach erwartet wird. Was ich eher problematisch finde, ist, dass Terzic immer so ein bisschen, der wird quasi als Trainer rausgenommen. Und ist aber immer noch da. Das ist so ein bisschen, als wenn du, keine Ahnung, ja, du hast irgendwie eine neue Freundin und die Ex-Frau wohnt aber immer noch mit im Haus. Verstehst du so ungefähr? Und beobachtet die neue Freundin, wie die sich denn in der Küche macht. Ne? Und dann sagt der Mann also, nee, sorry, aber das hat meine Ex-Frau irgendwie besser gemacht mit dem Abwasch. So. Und die neue Frau sagt auch immer noch, die alte Frau sagt auch immer, nee, also ganz ehrlich, wie die Spülmaschine ein- und ausräumt, also und in der Halbzeitpause, das ist natürlich auch nicht, also da hätte man anders agieren müssen. So, das halte ich für schwierig. Also ich finde, theoretisch, wenn man sich von dem Kollegen Terzic trennt, dann müsste man auch sagen, dann auch komplett. Ne, aber dieses, dann rückt er wieder auf irgendeine Tribüne da und sitzt da wieder und beobachtet und spricht dann noch in der Halbzeitpause in Madrid und so. Also das ist nicht so glücklich, weil das ist ja energetisch gesehen schwierig.
Ja, geht auch von ihm aus. Ich würd auch an seiner Stelle da eine andere Distanz einziehen. Ja.
Natürlich, aber die Frage ist ja immer, lässt du das zu? So, und ich verstehe natürlich auch Borussia Dortmund, wo wir sagen, naja gut, das ist ja ein Junge, der kommt von uns und irgendwie gehört er zum Verein und wir wollen den auch nicht vor die Tür setzen. Aber es ist natürlich für einen neuen Trainer überhaupt nicht einfach, vor allem wenn du noch jung bist. So, das zum Schutze von Nuri Sahin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher, spielt das schon eine Rolle, glaube ich.
Ich bin ja, glaube ich, nicht total fehl am Platze, wenn ich sage, wenn heute Schluss wäre, trotz den Startproblemen wäre Dortmund wieder in der Champions League. Wenn ich gucke, die neue Champions League ab, die ersten Achter sind sie noch nicht dabei. Wenn sie, das wissen wir ja, wenn sie ausfällt, in Graz gewonnen haben, sind sie auch so ja bei den ersten Acht schon im Viertelfinale. Och, die sind eingerahmt von Barcelona, von Real Madrid, die sind in ihrem unmittelbaren Umfeld, einer drüber, einer drunter. Also so schlimm kann es eigentlich nicht aussehen mit vielen ehemaligen Leuten, die da gearbeitet haben, die da gespielt haben, mit den Zuschauern, mit dem Traditionsclub. Deswegen will ich nicht alles schönreden, aber es ist bei weitem nicht so, wie man sie kritisieren muss, bei weitem nicht. Waren die nicht auch im Endspiel um das Champions League? Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Waren sie.
Ich bin ja
jetzt
älter geworden. Waren die da? Waren die da? Ich weiß nicht.
Ich glaube ja.
Spielen die da, machen die eine Scheiße da. Kann doch nicht normal sein.
Aber da bin ich bei Kalli. Also da bin ich übrigens bei Kalli. Ich finde, wie du dich am Ende qualifizierst, ob dann über den fünften Platz, das ist am Ende egal. Es zählt doch nur, ob du dich qualifizierst. Und wenn du es geschafft hast, hast du es geschafft. Also es ist wie früher in der Schule, wenn du die Versetzung erreicht hast und wenn es auch nur mit einer 3 in Englisch war, kurz vor knapp, bist du weitergekommen. Interessiert doch keinen mehr. So.
Musst aber nächste Saison oder nächstes Schuljahr wieder performen.
Ja, nein, ich bin da, also da deswegen so schlecht sehe ich die letzte Saison bei weitem nicht, sondern die war ja doch erfolgreich. Und wenn mit ein bisschen Glück schießen sie vielleicht gegen Madrid ein Tor.
Ja, in der Champions League ja. Also in der Bundesliga war Borussia Dortmund weit davon entfernt, erfolgreich zu sein letzte Saison.
Ja, natürlich, aber sie haben es trotzdem geschafft. Ja. Am Ende, ob du Dritter oder Fünfter wirst und wenn du qualifiziert bist, qualifizierst du dich. Ist es auch scheißegal.
Stimmt, ich habe kein Argument. Ich würde den Dortmundern grundsätzlich nur wünschen, wenn sie Personal einstellen, würde ich ihnen immer wünschen, nicht als letztes Argument zu haben, dass der oder diejenige schon mal das Trikot von Borussia Dortmund getragen hat und irgendwelche Titel geholt hat. Denn ich glaube, Alfred Draxler hat das letzte Woche sehr schön in seiner Kolumne geschrieben, Stallgeruch kann dann irgendwann auch miefen. Und als sehr modernes Fußballunternehmen, und da gibt es mittlerweile einige in Deutschland, stellst du rein nach Qualität und nach Stärke in deinem Bereich auf und nicht so sehr danach, wer dann mal hier und wer dann unter wem und wen ich als Watzke ganz gut im Griff habe und wen nicht. Also das ist, das sind alles so Punkte, die könnten für Borussia Dortmund noch eine Rolle spielen in dieser Saison, glaube ich.
Also ich glaube, dass es gut ist, habe ich glaube letztes Mal schon gesagt, dass Klopp durch diese RB-Entscheidung bei dem einen oder anderen Anhänger von Borussia Dortmund jetzt so ein bisschen auf den Index gerückt ist. Das ist ehrlich gesagt für Dortmund gut, damit man endlich mal von diesem ach, war das toll und der Jürgen und hoffentlich kommt, dass das vorbei ist. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man nicht mit Terzic wieder so einen Kandidaten hat, der immer so diesen Schattenmann spielt, sondern dass man wirklich mal sagt, wir stellen uns jetzt neu auf und wir entscheiden uns dann auch wirklich mal für einen, mit dem wir in die Zukunft gehen wollen. Da halten wir auch mal aus, wenn es mal vielleicht nicht ganz
machen
so
Sie
läuft.
Im Moment machen Sie es ja.
Aber ob
ja.
das Shahin ist, ob das Shahin ist, bin ich sehr gespannt. Ich sehe es noch nicht so ganz, aber Kalli hat natürlich recht, Dortmund ist trotzdem ein geiler Club. Das steht ja außer Frage.
Ja, so kam ich ja. Ich habe ja jetzt am Einstieg gesagt, mich interessieren so Traditionsvereine wie auch Dortmund, egal wie sie kriseln, tausendmal mehr als, und das mag jetzt hart sein wieder für alle Hoffenheimer, aber als halt, ja, irgend so ein Hoffenheim auf Platz 15. Das interessiert mich nicht.
Vielleicht habe ich da auch aus meiner Vergangenheit auch ein anderes Gefühl. Und wir brauchen ja nicht so weit zurückzugehen. Und ich habe das Bild von Zertic, meinen weidenden Zertic, der also sehr hohe Identifikation mit Borussia Dortmund hat und nicht nur mit der Kohle. Ich habe den oft gesehen, wenn du dann im letzten Spiel das Ding gegen Mainz trotz 2 Punkte Vorsprung nicht gebühlt kriegst und erlebst Punkte gleich mit dem Schlusspfiff, macht Köln oder macht München in Köln der Tor und sind dann Punkte gleich, das ist ja noch kein Jahr her, dann tun mir die Leute leid. Da denke ich auch an Unterhaching schon mal. Das ist uns auch alles schon in einem größeren Form passiert. Und da hat man noch ein bisschen mehr Verständnis. Und wenn dann der Verein Punkte gleicher wie eben aufgrund des Torverhältnisses nicht Meister wird und dann noch in die Champions League kommt, da sollten wir mal die ewige Nörgelerei ein bisschen zurückstellen. Bisschen um Boden bleiben, die Bleischuhe anlassen.
Ja, ist doch ein gutes Schlusswort fast, ja. Ja, wie sieht's auf aus dem Rastplatz, Matze?
Ja, hier ist ein weißer LKW vorgefahren. Das Nummernschild ist so dreckig, man kann nicht sehen, wo er herkommt. Und der LKW hat keinerlei Beschriftung. Der ist einfach nur planweiß. Das ist sehr verdächtig.
Mach erstmal dir als erstes direkt die Hinweisschilder, also die Kfz-Schilder sauber, fotografierst die und ab zur Polizei, aber lass dich vom Fahrer nicht erwischen. Wenn das wirklich faul ist, kann das auch eine schlechte Aktion, ein schlechter Tipp.
Ich weiß aber nicht, ob das mit der Polizei was wird, weil die sind immer nur beim Pinkeln. Also es könnte eine enge Nummer werden. aber in der Tat ist das sehr verdächtig. Also was schmuggeln die wohl? Sind da wahrscheinlich seltene Pflanzen drin oder ist das?
So, Kinders, dann wünsche ich euch jetzt ein spannendes Fußballwochenende. Ich freue mich schon darauf und ich muss jetzt ganz, ganz dringend nicht zur Toilette, sondern zu einem Termin.
So, ich mache jetzt mal die Nummernschilder sauber von dem LKW. Das kann ja nicht sein, was da wohl drin ist. Schippen Drogenkurier.
Tschüss.
Ciao, tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.